Amen.
Gott
züchtigt sein Volk
für die Wiederherstellung seiner Anbetung. Amen.
Amen.
Halleluja. Lob der Herr. Lesen wir das Lied vom Weinberg in Jesaja 27. Lesen wir Jesaja 27, Vers 2 bis Vers 6.
Amen.
Oder lesen wir ganz bis Vers 9, da haben wir den Teil der Züchtigung gleich mit dabei.
An jedem Tag wird man sagen, ein Weinberg von feurigen Weinen, besingt ihn. Ich, der Herr, behüte ihn und bewässere ihn zu jeder Zeit. Ich bewache ihn Tag und Nacht, damit sich niemand an ihm vergreift. Zorn habe ich keinen, wenn ich aber Dornen und Disteln darin fände, so würde ich im Kampf darauf losgehen und sie allesamt verbrennen. Es sei denn, dass man Schutz bei mir suchte, dass man Frieden mit mir machte, ja, Frieden machte mit mir. In zukünftigen Zeiten wird Jakob Wurzel schlagen, Israel wird blühen und grünen, und sie werden den ganzen Erdkreis mit Früchten füllen. Hat er es auch geschlagen, wie er die schlug, welche ihm Schläge versetzten? Oder wurde es hingemordet, wie seine Mörder ermordet worden sind? Mit Maßen durch Verbannung hast du es gestraft. Er hat es durch seinen heftigen Sturm fortgetrieben, am Tag des Ostwinds. Darum wird Jakobs Schuld dadurch gesühnt. Und das wird die volle Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde sein, dass er alle Altarsteine gleich zerschlagenen Kalksteine macht und keine Aschera-Standbilder und Sonnensäulen mehr aufrichtet.
Und dann noch den letzten Vers. Und es wird geschehen, an jedem Tag, da wird das große Schofarhorn geblasen werden. Da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land Assyrien und die Vertriebenen aus dem Land Ägypten. Und sie werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem.
Amen.
An jenem Tag wird das große Schofarhorn geblasen werden.
Amen. Sie werden heimkommen. Amen. Und sie werden den Herrn anbeten.
Amen.
Auf dem heiligen Berg in Jerusalem.
Amen.
Amen.
Amen. Oh Herr, ja Herr, scheine uns heute Morgen.
Amen.
Benutze dein Wort, unsere inneren Augen zu öffnen.
Amen.
Wir möchten erfahren, dass du es bist, der zu uns redet. Amen. Gib uns ein Ohr für den Geist.
Amen.
Dank dem Herrn. Der Herr hat wirklich durch Jesaja in diesen Tagen uns offenbart seinen Weg, den er geht, damit wir zum Ziel gelangen. Es ist nicht nur eine Sache dessen, dass wir gläubig werden und dass wir getauft sind, sondern Gott hat wirklich ein hohes Ziel mit seinem Volk. Und wenn wir das Ziel Gottes begreifen, dann können wir auch diese Worte, die wir in Jesaja gelesen haben, wirklich schätzen. Weil Gott sein Volk wirklich voran und ganz zu seinem Ziel bringen möchte. Und er wird es auch tun. Wir haben gerade den letzten Vers gelesen. Dort ist es schon geschrieben. Sie werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Das heißt, Gott wird sein Ziel erreichen. Das ist sehr kostbar. Und wir wollen, dass er es mit uns erreicht. Es ist nicht nur gut, dass Gott sein Ziel erreicht. Wir müssen ihn wirklich darum bitten, dass er es mit uns allen erreicht. Niemand von uns darf fehlen. Und noch mehr sollen dazukommen. Lobe den Herrn. Ja, am Anfang dieser Zeit haben wir in Jesaja 22 vom Tal der Offenbarung gehört und haben darüber Gemeinschaft gehabt. Gottes Volk hat Offenbarung von Gott empfangen. Aber der Herr hat zu dem Volk gesagt, es ist das Tal der Offenbarung. Das heißt, die Offenbarung, die das Volk bekommen hat und der Zustand, in dem das Volk sich befunden hat, das war nicht derselbe. Die Offenbarung war wunderbar. Ich möchte einen Vers mal kurz vorlesen, der uns zeigt, was Gott mit dem Volk vorhat. Und das gilt für uns heute identisch, ganz genauso. In 2. Mose 19, Vers 5 und Vers 6. Wenn dich jemand fragt, was ist Gottes Ziel mit dir? Das ist die Antwort. Die gilt auch für uns. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Amen. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Halleluja. Amen. Lobe den Herrn. Was für einen Vorsatz. Gott will nicht nur ein paar Menschen haben, die an ihn glauben und die ihm nachfolgen. Er sagt, er will ein Königreich haben. Ein besonderes, nämlich von Priestern. Und ein heiliges Volk. Das ist so ein großer Vorsatz. Das waren viele Menschen damals, die der Herr dafür auserwählt hat. Aber wir wissen, dass das Volk dem nicht treu war. Leider. Und dann lesen wir auch noch, ich lese es euch vor kurz, in 1. Petrus. Dort hat es Petrus wiederholt, jetzt für uns, im neuen Bund. Und sagt in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, wunderbar, eine heilige Nation, ein Volk zum Eigentum. Wie heute hören wir das nicht sehr oft unter den Christen. Heute hören wir meistens, wir sind Kinder Gottes. Doch wir sehen hier im Wort eine Vision, die für unser Leben sehr wichtig ist. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Oh, wunderbar. Wer von uns hat dieses Bewusstsein? Wir sind eine königliche Priesterschaft. Amen. Könige und Priester. Und diese Vision hat natürlich eine Konsequenz für unser Leben. Wenn du ein höheres Ziel hast in deinem Leben, was du erreichen möchtest, da hat es eine Konsequenz. Wenn du irgendein bestimmtes Ziel in deinem Beruf oder etwas in deinem Leben da vorhast, dann wird es dein tägliches Leben dafür eine Konsequenz geben. Und da Gott für uns vorhergesehen hat, heilige Priester und Könige zu sein, mit Christus, wenn er kommt und seinem Reich, hat es natürlich eine Auswirkung für unser Leben jetzt. Unser Leben jetzt ist sehr, sehr wichtig. Deshalb ist Gott auch mit dem Zustand des Volkes in Jesaja 22 überhaupt nicht zufrieden. Tal der Offenbarung. Im Tal, wenn sein Volk im Tal ist, ist Gott, Gott und sein Ziel weit auseinander. Herr Jesus Christus, ich hoffe und bete, dass der Herr uns seinem Ziel immer näher bringt. Dass wir nicht mehr so weit weg sind davon. Und der Herr in unserem Leben noch nicht wirklich uns in diese Ausbildung eingeführt hat, ein Priester zu sein, heilig zu leben. Das Wissen ist ziemlich einfach. Wir haben es gelesen, jetzt weißt du es. Aber heilig zu sein, das ist nicht einfach. Und ein Priester zu sein, das ist auch nicht einfach. Und ein König zu sein, mit Christus über die ganze Erde zu herrschen und die Engel zu richten und alle Nationen zu richten, das ist nicht so einfach. Deshalb brauchen wir wirklich eine Zurüstung. Wir brauchen ein Training. Und deshalb war die Überschrift heute Morgen, Gott züchtigt sein Volk. Züchtigung hat damit, ist damit verbunden, dass du ein Ziel erreichen möchtest. Es ist nicht etwas, weil jemand zornig wird und dann straft. Nein, Züchtigung hat diese Bedeutung, dass es denjenigen, der es erfährt, zu einem Ziel bringen möchte. Der Vater züchtigt den Sohn, nicht aus Willkür, sondern weil er für seinen Sohn ein Ziel hat. Ja, alle Eltern, ja, zu Hause, wenn es keine Züchtigung gibt, dann anstatt, dass mein Sohn dem Ziel näher kommt, was wir für ihn haben, wird er dem Ziel sich entfernen. Warum? Weil es keine Züchtigung gibt. Keine Richtung für ihn gibt. Keine Zurechtweisung. Und so, es ist sehr positiv, wenn Gott sein Volk züchtigt. Es ist nicht negativ, auch wenn es nicht einfach ist, aber es ist notwendig. Es gehört dazu, damit Gott sein Ziel mit uns erreichen kann. Amen. Und wir lesen Jesaja 27, der Herr hat gesagt in Vers 2, er wird, an jenem Tag wird man sagen, ein Weinberg von feurigen Weinen. Besingt ihn. Wow, das ist ein schönes Lied. Wenn wir Jesaja 5 im Gegensatz dazu anschauen, ist ein anderes Lied vom Weinberg. Da heißt es in Vers 2, der Herr hoffte im letzten Teil, dass der Weinberg gute Trauben brächte, aber er trug schlechte, manche sagen sogar giftige, giftige Trauben. Das ist wirklich furchtbar, dass Gottes Volk die Frucht, die Gott gehört, war nicht gut, sondern war sogar giftig. Ja. Die Frucht, die Gott in unserem Leben sehen kann, soll nicht irgendeine Frucht sein, sondern das Wort sagt, Gott möchte wirklich Christus in uns sehen. Früchte des Geistes. Amen. Und in Jesaja 27 sehen wir ein ganz anderes Lied vom Weinberg. Da gibt es feurige Weine. Voller Genuss für den Weingärtner, für Gott, den Vater. Der Weinberg ist ja nicht für irgendjemand, es ist Gottes Weinberg. Heute wir sind Gottes Weinberg. Und es ist sehr wichtig, welche Frucht Gott bei uns finden kann. Und was hat Gott dafür getan? Wir lesen in Vers 7 von Jesaja 27. Hat er, also Gott, es auch geschlagen, wie er die schlug, welche ihm Schläge versetzten? Oder wurde es hingemordet, wie seine Mörder ermordet worden sind? Ist schon stark. Aber Gott hatte keine Wahl. Das Volk hatte Götzendienst und vielerlei Dinge übernommen von den Nationen. Sogar sagten die Propheten, das Volk Israel wurde schlimmer als die Nationen. Sie haben ihre eigenen Kinder geopfert, den Dämonen. Was soll Gott machen? Zuschauen. Er musste sie schlagen. Sogar sagte er hingemordet. Aber nicht wie seine Mörder oder wie die Nationen, die nicht zu seinem Volk gehören. Sondern er sagt in Vers 8, mit Maßen. Mit Maßen. Das habe ich unterstrichen. Es ist schon so, dass Gott uns in einer besonderen Weise behandeln wird und wir viele Schwierigkeiten und Herausforderungen, Prüfungen haben werden. Aber er sagt es mit Maßen. Nicht zur Vernichtung, sondern zur Errettung. Das heißt mit Maßen. Wenn es ohne Maße ist am Ende, ist das Volk ausgerottet. Ja. Aber wenn es mit Maßen ist, dann ist es zur Errettung, zur Reinigung, zur Wiederherstellung. Amen. In Jesaja 27 geht es wirklich um diese Wiederherstellung von dem Volk. Und zwar nicht der Lehre nach, sondern in dem Zustand nach. Amen. Gott möchte unser Leben wiederherstellen. Wie wir täglich leben. Wie viel wir täglich durch Christus leben. Das muss er wiederherstellen. Die Wahrheit und die Lehre, das ist vielen Dingen klar. Aber das Leben, das wir führen, das wiederherzustellen, das ist wirklich eine Aufgabe. Und deshalb sagt er, mit Maßen, durch Verbannung hast du es gestraft. Durch einen Sturm, heftigen Sturm, fortgetrieben am Tag des Ostwinds. In unserem Leben gibt es manchmal heftige Stürme. Und warum? Meistens, wenn ein heftiger Sturm in unser Leben kommt, dann wundern wir uns. Dann suchen wir, wie ein Bruder in diesen Tagen sagt, er überlegt nur noch, wie er rauskommt. Aber hier hat Gott seinem Volk einen heftigen Sturm gegeben. Wofür? Damit die Schuld von Jakob gesühnt wird. Damit vieles behandelt werden kann, was in dem Volk verborgen ist, was Gott wirklich in seinem Ziel hindert. In uns, wir sehen nie alles, was heute bei uns noch nicht in Ordnung ist. Gott sei Dank. Also ich glaube, wenn einer von uns, Rainer, wenn der Herr dir alles zeigen würde, und bei mir, was alles nicht in Ordnung ist, wir lassen alles stehen und liegen und geben auf. Das ertragen wir nicht. Das ertragen wir wirklich nicht. Aber doch der Herr in seiner Weisheit und in seiner Liebe wird immer weiter an uns arbeiten, wenn wir willig und bereit sind. Und er wird wirklich Stürme schicken. Und manche Situation wie eine Strafe. Petrus sagt, er redet von Hitze. Ja, ich möchte es mal kurz vorlesen. 1. Petrus 1. Er redet von dem Prozess dieser Züchtigung als dem Prozess der Läuterung von Gold. Dafür brauchst du wirklich einige Grad Celsius. Und er sagt hier in 1. Petrus 1, Vers 6, dass ihr jetzt, wenn ihr eine kleine Zeit, wo es sein muss, und es hilft wirklich zu sehen, es muss sein. Wir sollen nicht die Leiden und Schwierigkeiten als etwas Fremdes beurteilen. Warum geschieht das jetzt? Das habe ich nicht verdient oder das ist mir nicht recht, sondern wirklich zu sehen, was hat Gott für ein Ziel darin? Er möchte uns wiederherstellen in unserem Zustand. In Hebräerbrief Kapitel 2 sagt sogar die Bibel, dass Jesus Christus musste durch Leiden vollendet werden. Ich habe den Vers lange nicht verstanden. Ich habe oft gedacht, Christus war vollkommen. Er ist doch Gottes Sohn, ohne Sünde. Wieso muss er durch Leiden vollendet werden? Verstehst du das? Er ist doch ohne Sünde. Was gibt's bei ihm, dass er leiden muss? Aber diese Leiden bei Christus, da hat Gott benutzt, um einen vollkommenen Menschen hervorzubringen. Getestet und geprüft durch und durch. Die Leiden bei Christus hatten nichts mit Sünde zu tun, weil er hatte keine Sünde, sondern sie hatten mit dieser Vollendung zu tun. Wirklich eine Menschlichkeit hervorzubringen, die alle Tests und Prüfungen bestehen kann. Das ist etwas sehr Kostbares. So, der Herr hat in seinem Leben diese Leiden von Gott angenommen und ist dadurch vollendet worden. Wie viel mehr brauchen wir die Schwierigkeiten und Leiden? Wir sehen in den Leiden mehr als in jeder anderen Situation, wie wir von Christus gewonnen haben. Das ist wirklich so. Wenn wir leiden, dann sehen wir, wie es in uns wirklich noch aussieht. Und deshalb sagt Petrus, es muss sein. Und in diesen Tagen habe ich mich geübt, eine neue Einstellung zu bekommen. Eine neue Haltung. Herr, ich nehme es an als von dir. Und um zum Ziel zu kommen. Wenn ich heute in den Leiden immer versage, wie kann ich dann meinen, ich bin am Ziel? Wenn ich in den Leiden versage, ist es ein Beleg dafür, dass der Herr noch nicht zum Ziel gekommen ist. Aber wenn wir in den Leiden den Herrn gewinnen, dann ist es ein Schritt mehr, dass der Herr mit uns zu seinem Ziel kommen wird. So, es ist sehr gut, eine neue Sicht dafür zu bekommen, wenn der Herr einen Ostwind schicken wird. Und wenn wir so eine Gemeinschaft haben, dann werden die Ostwinde kommen. Weil die Zeit ist kurz und der Herr will mit uns wirklich zum Ziel kommen. So, es geht nicht darum, was kommt. Und wir suchen auch nicht die Leiden. Aber wenn sie kommen, dann wollen wir es durch den Herrn bestehen. Amen. Durch den Herrn gewinnen. Amen. Und Petrus sagt, ihr seid durch mancherlei Prüfungen. Es ist nicht gut, er nennt es Prüfungen. Lob den Herrn. Prüfungen bringen dich immer weiter. Ja. Wenn du diese Prüfung bestanden hast, dann kommt die nächste. Und es ist ja so, dass die Prüfungen immer schwerer werden. Nicht sehr angenehm heute Morgen, ich weiß. Aber der Herr will uns zum Ziel bringen. Durch mancherlei Prüfungen. Und es ist mir aufgefallen, Hebräer, Jakobus, Petrus, alle diese Schriften gegen Ende, die vom Priestertum reden, reden auch viel von Leiden und Prüfung. Weil darin möchte der Herr, dass wir durch ihn bestehen. Das ist sozusagen die Reife. Das ist die Reife. Nicht der Genuss ist die Reife, sondern die Leiden und die Schwierigkeiten. Diese Prüfungen, das zeigt die Reife. Dann sagt er damit, die Bewährung eures Glaubens, viel kostbarer als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer bewährt wird. So ein Bild, das er hier benutzt. Aber bei der Offenbarung Jesu Christi zu Lob, Herrlichkeit und Ehre erfunden wird. Amen. Lobe den Herrn. Das Ziel müssen wir wirklich vor Augen behalten. Amen. Wenn die Prüfungen, die Leiden kommen, ist es sehr wichtig, dass wir auf das Ziel sehen. Und ich habe eine ermutigende Stelle in diesen Tagen dabei genossen und als Stärkung erfahren. 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Schreibt Paulus auch, besonders in 2. Korinther, schreibt er auch von all seinen Schwierigkeiten. Denn er ist wirklich zur Reife gekommen. Heute, wir wollen zur Reife kommen. Vers 16 sagt, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Amen. Denn unsere Drangsal, die zeitlich und leicht ist, schafft ein über alle Maßen reiches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit uns. So, wir wollen alle Herrlichkeit und hier ist der Weg. Das ist der Weg in die Herrlichkeit. Schafft ein über alle Maßen, über alle Maßen, reiches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit uns. Und wie? Die wir nicht auf das Sichtbare sehen, nicht auf die Leiden, nicht auf die Drangsal, sondern auf das Unsichtbare, auf das Ziel, auf die Herrlichkeit, auf den Gewinn. Amen. Denn das Sichtbare ist zeitlich. Die Prüfung geht auch irgendwann vorbei. Es ist mit Maßen, hat der Herr gesagt. Aber das Unsichtbare ist ewig. Halleluja. Das, was wir darin vom Herrn gewinnen können, das ist ewig. Und das ist sehr reich und kostbar. Lob den Herrn. Und da hat der Herr in Jesaja 27, Vers 9 gesagt, darum wird Jakobs Schuld dadurch gesühnt. Durch was? Durch alle diese Züchtigung. Und das wird die volle Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde sein, dass er alle Altarsteine gleich zerschlagenen Kalksteinen macht. In unserem Leben möchte der Herr alle Götzen, alle Konkurrenz zu ihm zu Kalksteinen machen. Zerschlagen und zunichte machen. Das bewirkt diese Züchtigung. Wenn wir so auf den Herrn reduziert werden. Halleluja, lobt den Herrn. Und keine Aschera-Standbilder und Sonnensäulen mehr aufrichtet. Auch nichts wird mehr aufgerichtet. Das ist wirklich ein kostbares Ergebnis. Und das ist die Basis für diese Anbetung, die Gott haben möchte. Auf diese Weise kommt das Volk aus dem Tal auf den heiligen Berg. Und ich musste in diesen Tagen wirklich Buße tun für viele Gelegenheiten, die ich verpasst habe, die Gott gegeben hatte, um zum Ziel zu kommen, aber weil ich diese Sicht und das Ziel nicht vor Augen hatte, nicht ergriffen. Aber lobt den Herrn, dass er uns immer weiter durch sein Wort in die richtige Richtung bringen wird. Amen. Damit wir die Gelegenheiten nicht mehr verpassen, sondern dass wir sie ergreifen, dass wir die volle Frucht haben, dass Gott die volle Frucht hat, nämlich dass alle Altarsteine gleich zerschlagenen Kalksteine werden. Was uns heute noch so wichtig ist, je mehr der Herr uns behandelt, ist es nicht mehr wichtig, lobt den Herrn. Und es wird auch nicht mehr aufgerichtet. Amen. Amen. Halleluja, lob den Herrn. Amen. Und dann sehen wir diese Zeit, in den letzten zwei Versen, wird der Herr einen Tag geben, da werden sie gesammelt werden, die Kinder Israel eins ums andere. Es wird geschehen an jedem Tag, da wird das große Schofarhorn geblasen werden, da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land Assyrien, da war die Verbannung, die Vertriebenen aus dem Land Ägypten, und sie werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Wunderbar. Das ist doch ein viel schönerer Anblick als Jesaja 22, Vers 1. So, wir sehen wirklich, die Wege in die Weisheit des Herrn ist sehr kostbar. Und ich bete, dass der Herr uns die Augen in unserem täglichen Leben jetzt öffnet, wo genau diese Behandlung stattfindet. Weil dort muss der Herr uns die Augen öffnen. Diese Schwierigkeit soll mich jetzt zum Ziel bringen. Diese Situation muss jetzt dazu dienen, dass Gott in mir zur Reife kommen kann. Dass er sein Ziel erreicht. Doch, Amen. Dann bekommt der Herr einen Weinberg von feurigen Weinen. Eine kostbare Frucht, die er wirklich genießen kann. Amen. Und dann gibt es so viel Segen, haben wir jetzt keine Zeit mehr, aber der Herr wird wirklich sehr viel wirken. Behüten, bewässern, bewachen. Dornen und Disteln, haben wir schon darüber geredet, Sorgen und Reichtum, alle diese Dinge. beseitigen und heute mit ihm Frieden machen. Ja, Herr Jesus, heute ist die Zeit, beim Herrn Schutz zu suchen. Wenn er kommt, dann wird es, wie er sagt, ein Verbrennen. Dieses Verbrennen von Vers 4 ist eigentlich nicht so gut. Weil da steht, er wird im Kampf darauf losgehen und sie allesamt verbrennen. Die andere Möglichkeit ist, heute bei ihm Schutz suchen und Frieden mit ihm machen. Er sagt, es sei denn. So, es ist, die Zeit der Gnade ist noch, lobt den Herrn dafür. Und diese Zeit ist uns gegeben, um mit dem Herrn zum Ziel zu kommen, zur Reife zu kommen. Und den Weg der Anbetung zu lernen, damit Gott jetzt das bekommt, was er genießt, nämlich feurige geistliche Weine.
Amen.
Geistlich. Die ihm wirklich schmecken. Nicht gepanscht wie in Jesaja 1, sondern etwas für Gottes Genuss.
Amen.
Amen. Und das wird George uns jetzt noch mehr zeigen. Amen.
Ja, der Herr hat wirklich Großes mit uns vor. Und weil die Zeit nahe ist, dass er zurückkommt, hat er auch vor, das Werk mit uns zu vollenden. Und es ist wirklich der Eindruck von dieser Konferenz, dass wir immer stärker das Empfinden haben, der Herr lässt uns nicht vergessen, ich komme schnell, sei bereit.
Amen.
Und ich habe das gelesen in der Offenbarung, wir können das vielleicht in den Vers zusammenlesen. Der wurde schon ein paar Mal vorgelesen in diesen letzten Tagen. Offenbarung Kapitel 3 über die Gemeinde Philadelphia. Da können wir mal zusammen lesen. Erstmal Vers 7 und Vers 8. Und dem Boten der Gemeinde in Philadelphia schreibe,
das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der auftut und niemand schließt zu, und der zuschließt und niemand tut auf. Ich weiß deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet.
Amen.
Amen.
Und dann noch Vers 10.
Weil du das Wort von meinem Ausharren bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die über die ganze bewohnte Erde kommen wird, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen.
Amen. Das ist wunderbar. Der Herr verheißt Philadelphia, dass er sie bewahren wird vor der Stunde der Prüfung, vor dem Zorn Gottes, was auf diese Erde kommt. Das haben wir gestern gehört. Und der Weg, wie der Herr die Philadelphia bewahrt, er sagt zu ihnen, ich habe eine offene Tür gegeben. Der Herr hat die Schlüssel Davids dazu benutzt. Schlüssel Davids sind Schlüssel zum Königtum. Sind die Schlüssel des Königs. Ich habe sehr geschätzt, der Herr möchte heute die Schlüssel für uns benutzen, um die Tür zum Königtum aufzumachen. Dass wir mit ihm auf dem Thron regieren.
Amen.
Diese Tür, die der Herr geöffnet hat, für Philadelphia, ist der Schlüssel zum Ziel. Ist die Tür zum Ziel. Der Herr möchte Philadelphia ans Ziel bringen. Wir sehen ja auf der einen Seite, wie der Herr sein ganzes Wort erfüllt über die Welt. Wir sehen, wie es mit Babylon zur Vollendung kommt und Tyrus. Aber der Herr möchte auch Philadelphia zu Ende bringen. Er möchte Leute, er möchte Heilige haben, er möchte Priester haben, die Philadelphia zu Ende bauen. Und das ist wunderbar, was der Herr uns in diesen Tagen zeigt, dass er uns auserwählt hat, um dieses Ziel zu erreichen. Er hat uns eine Tür aufgetan, damit wir ans Ziel kommen. Und zwar, diese Tür führt dich wirklich vom Tal hoch auf den Berg. Das habe ich sehr geschätzt. Der Herr will wirklich uns da hochbringen.
Amen.
Und wie sieht das Ganze aus? Das haben wir heute, Christian hat schon angedeutet, indem der Herr in unserem täglichen Leben Situationen Züchtigung gibt und wir den Herrn darin erfahren und umgewandelt werden. Das heißt, indem wir den Herrn als die Opfer erfahren. Und das ist keine große Sache, das zu erfahren. Weil der Herr sagt zu Philadelphia, du hast eine kleine Kraft. Wir können nicht sagen, das ist alles zu schwierig für mich. Der Herr wird sagen, eine kleine Kraft reicht. Das waren auch heute, hat man den Opfern gehört, die Erfahrungen von so vielen Heiligen. Sie kamen in eine Grenze ihrer Menschlichkeit, in eine Not. Sie kamen in einen Punkt, wo sie nicht mehr Kraft hatten, dem Herrn zu dienen. Und dann haben sie den Herrn erfahren als ihr Opfer. Haben sie kleine Kraft benutzt, um Christus zu erfahren. Und dann, was ist passiert? Sie haben eine große Kraft erfahren. Und das ist der Weg, den wir heute üben müssen. Der Herr hat uns eine kleine Kraft gegeben, Christus als die Opfer zu erfahren. Das ist heute der Weg zum Ziel für uns. Der Herr ist sehr praktisch für uns geworden. Sehr spezifisch geworden. Ich schätze es sehr. Ich habe heute auch gedacht, eigentlich, es gibt keine Ausrede mehr zu sagen, ich komme nicht ans Ziel. Weil der Herr hat es für uns so einfach gemacht. Er hat alles für uns vollbracht. Er hat für uns alles durchlitten. Und hat eine Menschlichkeit hervorgebracht, wie Christian schon sagte, die vollkommen ist. Die vollendet ist. Voller Gehorsam zum Vater. Das ist so wunderbar für uns heute, dass diese kleine Kraft, die wir haben, benutzen wir, um ihn zu erfahren. Um ihn in jeder Situation wirklich anzuwenden. Und das Wunderbare ist dann, dass der Vater wirklich diese Frucht bekommt. Das habe ich auch sehr geschätzt. Es ist alles, dass Gott zufriedengestellt wird. Also es ist, das Leben ist nie, soll nicht nur für meine Zufriedenstellung sein. Die Schwierigkeit ist dazu da, damit ich dem Vater Frucht bringe. Damit der Vater sich freuen kann. Ich habe gedacht, Herr, wie wunderbar. Der Feind denkt, er greift dich an und kann dich dann zu Boden werfen, aber der Herr nutzt diese Gelegenheit, dass sogar Frucht aus deinem Leben hervorkommt.
Amen.
Das ist wirklich kostbar. Und das habe ich sehr geschätzt. Herr, öffne uns die Augen dafür.
Amen.
Dass wir nicht die kleinen Nöte so als mit Murren durchgehen. Auch nicht Angst haben, wenn Schwierigkeiten kommen. Sondern diese Chance sehen, es gibt eine Frucht in meinem Leben. Es bringt mich ein Stück näher an das Ziel, was der Herr mit mir vorhat. Die Situation manchmal, ich habe bei mir auch gemerkt, wenn ich den Herrn dienen will oder morgens aufwache und dann Zeit haben will zum Gebet, dann merke ich oft, dass meine Müdigkeit auf einmal so stark wird. Ich merke oft, wie dann plötzlich alle Dinge um mich herum schieflaufen, dass ich ja nicht ins Gebet komme. Aber der Herr hat mich in dieser Zeit erinnert, du hast eine kleine Kraft, benutze sie. Erfahre mich als ein Brandopfer. Dann wirst du sehen, wie auf einmal der Weg frei ist fürs Gebet. Wie auf einmal mein Leib gestärkt ist fürs Gebet. Also es gibt in unserem Leben ganz viele solche Erfahrungen. Ganz viele Situationen, die der Herr dafür bereitet hat. Und deshalb ist es heute unser Anliegen, dass wir die Augen dafür geöffnet bekommen. Dass wir wirklich sehen, Herr, ich möchte meinen Alltag benutzen, um ans Ziel zu kommen. Ich möchte dem Vater Frucht bringen und Philadelphia zu Ende bauen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Herr, wir beten, dass wir dein Wein mitnehmen, den feurigen Wein.
Ja, Amen.
Dass wir dir Frucht bringen, auch durch die Leiden und die Zwischenlösungen.
Amen.
Danke, dass du unseren Blick dafür veränderst und änderst.
Amen.
Ja, bring uns ganz auf den heiligen Berg.
Amen.
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 Ganze Bild mitnehmen, das uns dieser Abschnitt zeigt von Jesaja 22 bis 27. Es gibt viele Einzelheiten, die müssen wir auch vertiefen in den nächsten Wochen und Monaten und vor allem erfahren und umsetzen. Aber wichtig ist an so einem Wochenende, dass wir ein Bild sehen, eine Vision sehen. Und das fand ich, kam nochmal so gut raus heute Morgen, zu sehen, wie Gott hier einen Überrest seines Volkes wirklich vom Tal auf den Berg bringen kann. Ja. Und der Herr hat uns wirklich auf den Weg dorthin gezeigt. Und dafür lobe ich den Herrn. In 22, Vers 1 haben wir, so fing es an, da war das Tal der Offenbarung. Und ein Zustand beschrieben, der völlig am Boden war. Ein Volk, das so weit weg war von dem, wo es eigentlich sein sollte, für Gott. Die waren so weit weg davon, ein Volk von Königen und Priestern zu sein. Aber am Ende lobt der Herr, der letzte Vers von dem Abschnitt zeigt uns, Gott wird sein Ziel erreichen. Mit einem Teil seines Volkes. Mit den Verlorenen und den Vertriebenen. Und denen, die willig sind, diesen Weg zu gehen. Und dazwischen haben wir gesehen, gibt es vier Gerichte. Aber heute Morgen war noch einmal die Ermutigung, dieses Gericht ist zu unserer Errettung. Denen, die es annehmen, zur Errettung und zur Läuterung, das Gold hervorkommt. Das reines Gold hervorkommt, das Wesen Gottes, aus dem am Ende auch die Stadt und die Gemeinde gebaut sein wird. Lob den Herrn. Und mir wurde dieser Vers so kostbar in Kapitel 26, Vers 8. Lese ich nochmal vor. Auch auf dem Weg deiner Gerichte, Herr, warten wir auf dich. Auf deinen Namen und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet. Ich schätze so sehr diesen Ausdruck hier, der Weg deiner Gerichte. Der Weg des Herrn, der uns nach oben bringt, ist wirklich ein Weg der Gerichte. Es ist ein schmaler Weg. Es ist ein heiliger Weg. Es ist ein Weg, wo unser Selbst keinen Platz hat, sondern wo der Herr uns durch Gericht zurechtbringt. Ja. Das fand ich so gut, auch gestern Abend zu sehen. Dieses Lob und dann noch das Lied der Überwinder in Kapitel 26. Dort singen sie und sie zeigen uns damit auch, wie sie ans Ziel gekommen sind. In Vers 7 sagen sie, der Pfad des Gerechten ist gerade. Geradeaus bahnst du den Weg des Gerechten. Der Herr will alle unsere Wege gerade machen, dass sie nach oben führen. Und das macht er durch Gewissheit. Und ich bin wirklich ermutigt, an dem Wochenende diesen Weg der Gerichte jetzt zu gehen. Und auch wenn das Gericht kommt, nicht ermutigt zu sein, nicht wegzulaufen, sondern wie Sie hier, was haben Sie gemacht? Sie harten auf den Weg. Ja, und es gibt wirklich, diese Kapitel dazwischen haben uns gezeigt, es gibt wirklich viel noch in uns zu richten. Und ich habe gemerkt, in jedem Punkt, der angesprochen wurde, war etwas, das mich betrifft, das in mir gerichtet wird. Ja. Auch beim Schäfner zum Beispiel. Mir wurde klar, es gibt einen Schäfner in mir. Es gibt in mir einen alten Menschen, einen Verwalter, der sich nur um das eigene kümmert und nicht um die Sache Gottes. So, wenn ich Schäfner höre, dann darf ich nicht nur an gewisse andere Leute denken. Dann muss ich sehen, ich habe einen Schäfner in mir. Jeder von uns hat diesen Schäfner in sich und den müssen wir richtig finden. Wenn immer etwas hochkommt, dass wir uns unser eigenes Grab aushauen und nicht um die Sache des Herrn kümmern, das ist schon Schäfner. Und den müssen wir richten. Und auch Tyrus wurde mir sehr kostbar. Wir müssen Tyrus in uns richten. Ja, Tyrus ist nicht weit weg von uns. Und bei Tyrus haben wir gesehen, es ist ein Mischus mit Gottes Volk. Du kannst am Ende gar nicht mehr wirklich es trennen. Offenbarung 17 und 18, da geht es um Babylon, aber in Kapitel 18 beschreibt er, wenn man es liest, er beschreibt das Wesen von Tyrus. Aber er redet von Babylon. Man kann gar nicht mehr sagen, es ist jetzt Babylon, es ist Tyrus, es ist so zusammen, es ist so vermischt, so vermengt. Und dieser Reichtum und Wohlstand, mir wurde in letzter Zeit klar, es ist wirklich auch ein Problem für uns. Ich wollte dazu nochmal lesen aus Offenbarung 3, über die Gemeinde Laodicea. Vers 14, dort heißt es, den Boten der Gemeinde von Laodicea schreibe. Und dann Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Und dieses Lausein, das war vor allem Kapitel 22, haben wir das gesehen. Diese Haltung vom Volk, so gleichgültig zu sein gegenüber dem, was Gott tun und erreichen möchte. Und dann fragt man sich, wie kann es passieren, dass Laodicea so lau geworden ist? Dass das Feuer weg war, aber kalt waren sie auch nicht. äußerlich war noch irgendwie was da für Gott, aber es war lau und der Herr musste es ausspeien. Die Begründung kommt dann in Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Oder unsere Übersetzung hat gesagt, ich brauche nichts. Oh Herr, das ist eine schreckliche Haltung. Und das ist auch eine Haltung von Jesus. Wenn die Gemeinde an den Punkt gekommen ist, zu sagen, ich bin reich. Ich bin reich geworden und ich brauche nichts. Dann ist Tyros wirklich in die Gemeinde hinein. Und das ist noch eine Seite von Tyros, die wir wirklich auch sehen müssen. Wir haben gestern sehr betont, diese äußere kommerzielle Welt. Und das ist einerseits eine Gefahr. Der Job, der dich gefangen nehmen will. Das Geld, das uns gefangen nehmen will. Kaufen, verkaufen, all diese Dinge. Das ist für uns heute eine große Gefahr. Aber es gibt noch diese zweite, unsichtbare, noch verborgenere Seite von Tyros, die in das Volk Gottes hineingekommen ist. Und das ist wirklich ein Wesen von Tyros, was heute das Christentum so sehr kennzeichnet. Heute ist es so verbreitet unter Gottes Volk, dass die Christen keinen Hunger mehr nach dem Herrn haben. Dass sie denken und sagen, ich bin reich und habe Überfluss, mir mangelt es an nichts. Und heute so oft, wenn man mit den Gläubigen redet, kommt diese Haltung heraus. Es gibt kein Verlangen nach mehr Wahrheit. Es gibt kein Verlangen nach mehr vom Herrn. Und nicht nur bei Ihnen, den anderen, sondern auch bei uns, bei mir habe ich gemerkt, da muss ich etwas richten. Da ist Tyros in mir. Es gibt äußeren Reichtum, der kann mir zum Fallstrick werden. Es gibt aber auch diesen geistlichen, in Anführungsstrichen, Reichtum. Dass ich denke, ich habe schon alles. Ich suche den Herrn nicht mehr von ganzem Herzen. Und dann sagt der Herr zu ihm, ich rate dir, was redet ihm, von mir Gold zu kaufen, das mit Feuer geläutert ist. Das war, was gerade vorgelesen wurde, auch von Petrus. Dieses Gold, das durch Feuer geläutert ist, das ist der Weg der Gerichte des Herrn. So, der Rat an an Laodicea war, ist vom Herrn, du musst Gold von mir kaufen, das mit Feuer geläutert ist. Und dieses Gold gewinnen wir durch das Licht.
Amen.
Und dann sagt er noch in Vers 19, alle, die ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige. Lob den Herrn, er hat uns wirklich lieb. Das zeigt er uns, indem er uns die Wege seiner Gerichte offenbart.
Amen.
Und in Kapitel Jesaja 26, da ist mir bei Ihnen nochmal aufgefallen, Sie haben auch dieses Tyros wirklich gerichtet. Sie haben diese innere, diesen Wohlstand, diesen geistlichen Reichtum, diese Sattheit wirklich gerichtet. Ne, sie sagen hier, meine Seele verlangte nach dir in der Nacht. Wunderbar. Mein Geist in mir suchte dich. Sie haben nicht gesagt, ich bin reich und ich brauche nichts und mir mangelt es an nichts, sondern sie haben so eine Armut in ihrem Geist gehabt. Wie der Herr gesagt hat, selig sind die Armen im Geist.
Amen.
Selig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit.
Ja. Amen.
Und so wurde mir klar, es gibt in allem, was wir gehört haben, Schäbner, Tyros, auch das Gericht über die ganze Erde, es gibt überall etwas für uns, was es jetzt anzuwenden gilt. Wo es jetzt gilt, den Weg der Gerichte des Herrn zu halten. Und ich danke dem Herrn, dass er diese Lieder am Ende eingeschoben hat von den Überwindern. Zu sehen, lobt den Herrn, es gibt welche, die gehen diesen Weg des Gerichtes. Und die empfangen die Frucht am Ende. Wunderbar. Wenn diese Lieder fehlen würden, wäre es ein bisschen einseitig. Aber der Herr schiebt dieses Lob ein und diese Lieder und zeigt uns den Wesens hier. So lasst uns dieses Bild wirklich festhalten, das wir gesehen haben. Und jetzt mit Freuden den Weg seiner Gerichte
gehen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Herr, wir loben dich.
Amen.
Nochmal Vers 8 in Jesaja 27. Mit Maßen durch Verbannung hast du es gestraft. Er hat es durch seinen heftigen Sturm fortgetrieben am Tag des Ostwinds. Lob den Herrn, das letzte Lied ist sehr, sehr kostbar für unsere Erfahrung. Und der Herr uns zeigt, dass er uns zurechtbringen muss. Ich schätze auch den Vers, den Clemens gerade gelesen hat, zur Gemeinde in Laodicea. Dort sagt der Herr, wen ich lieb habe, den züchtige ich. Und er weist zu Recht alle, die zu ihm kommen. Und das ist ein Weg Gottes für uns, gerettet zu werden. Ja. Wir wollen immer gerne durch Gnade und Barmherzigkeit gerettet werden. Tja. Aber Jesaja betont und zeigt, dass Gott durch Züchtigung rettet. Natürlich nicht ohne seine Gnade. Seine Gnade ist der Zusprung und die Stärkung des inneren Menschen. Aber seine Gerechtigkeit braucht auch seine Züchtigung. Ja, durch seine Liebe gibt er uns seine Gnade, aber seine Gerechtigkeit fordert auch Züchtigung. Weil wir alle ungehorsam sind. Wie das Volk zwischen uns und den Israeliten, gibt es oft gar keinen Unterschied. Sie rebellieren, wir auch. Sie gehen den Weg der Nationen, wir auch. Gott redet, sie wenden sich nicht, wir auch nicht. Wir machen, was wir wollen, obwohl Gott klar geredet hat, was er will. So wie bei Laodicea. Warum? Weil wir denken, wir wissen es schon, wir wissen es besser. Wir sind reich und reich geworden und brauchen nichts. Das wird Gott nicht so stehen lassen. Sondern durch seine Liebe wird er Dinge arrangieren für uns, die uns zurechtbringen. Und das ist das letzte Lied, was letztendlich diese wunderbaren, feurigen Weintrauben hervorbringt. Das möchte Gott haben. Einen genussreichen, lieblichen Wein zu seinem Genuss. So wie das Trankopfer. Es wurde am Ende ausgegossen für Gott. Als letztes, obendrauf. Als Genuss für den Vater. Den besten Wein hat man ihm ausgegossen. Als ein Trankopfer. Und selbst Paulus hat so gelebt. Bis zum Ende hat er sein Leben sogar als ein Trankopfer ausgegossen. Solch einen kostbaren Wein hat Paulus zu seiner Lebzeit gewonnen, dass er ihn am Ende als ein Trankopfer ausgießen konnte. Und auch der Herr selbst natürlich allen voran hat sein Leben ausgegossen. Und wir sehen an dem Leben der Apostel als auch des Herrn selbst, wie Christian mitgeteilt hat, die Apostel und alle, sie sind diesen Weg gegangen und trotz der Gerichte, die sie getroffen hat, sie sind am Herrn geblieben. Sie sind zu ihm gegangen und haben es angenommen als eine Zurechtweisung von ihm. Und das war ihre Errettung. Und deswegen genieße ich den Vers so sehr. Gott tut es mit Maßen. Ja, mit Maßen. Mit Maßen durch Verbannung hast du es gestraft. Das zeigt die Liebe des Herrn. Es ist niemals ohne sein Maß. Seine Liebe hat uns ein Maß zugeteilt, was Züchtigung betrifft. Aber es zeigt, das Ziel ist die Errettung. Darum, heißt es in Vers 9, wird Jakobs Schuld dadurch gesühnt. Ist das nicht stark? Das Ergebnis ist, Gott möchte die Schuld sühnen. Er möchte nicht Züchtigen in den Vordergrund stellen. Das ist nicht das Ziel. Sondern hier heißt es, darum wird Jakobs Schuld dadurch gesühnt. Gottes Blick ist die Sühnung und die Errettung und die volle Wiederherstellung. Und deswegen muss er uns durch sein Gericht hindurchbringen. Und das wird die volle Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde sein. Das möchte Gott machen. In seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit ist er daran interessiert, alles in uns zu behandeln, was noch nicht ihm entspricht, dass wir bereitet sind, wenn der Tag des Herrn kommt. Das wird die volle Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde sein, dass er alle Altarsteine gleich zerschlagenen Kalksteinen macht und keine Standbilder und Sonnensäulen mehr aufrichtet. Das ist das Ergebnis der Züchtigung des Herrn. Am Ende stellt Israel und Jakob keine Götzenbilder mehr auf. Ist das nicht wunderbar? So, dieses Ziel möchte der Herr auch mit uns erreichen. Ja, es ist nicht nur Vergebung und Reinigung von den Sünden, das auch. Ja. Aber Israel wurde hier nicht nur pauschal gereinigt, sondern hier steht, nach der Züchtigung haben sie keine Standbilder mehr aufgerichtet. Das heißt, der Herr hat die Wurzel behandelt. und sie wollten auch nichts mehr aufstellen, weil sie Gerechtigkeit gelernt haben durch Gericht. Das ist eine echt sehr kostbare Lektion. Und ein Vers möchte ich noch dazu lesen, der dazu sehr gut passt, was Paulus aufgegriffen hat in 1. Korinther 10. Dort heißt es ab Vers 13: Es hat euch noch keine als allein menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu. Was macht er? Der nicht zulässt, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Das heißt mit Maßen. Mit Maßen, also nicht über euer Vermögen, sondern, das ist nicht ein Punkt hier, gibt halt nur mit Maßen, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schafft, sodass ihr es ertragen könnt. Das zeigt Gott, es Interesse daran ist, dass wir dadurch gerettet werden. Er schafft den Ausweg. Er schafft etwas, dass wir es schaffen können zur Errettung. Und im nächsten Vers sagt er: Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ist das nicht fast genau so, wie in Jesaja geschrieben ist? Es scheint mir, Paulus hat gerade Jesaja 26 in der Morgenwache genossen. Und bestimmt nicht nur in der Morgenwache. Aber sehr kostbar, wie er das Wort gelesen hat. Bei Jesaja 26 hat er gesehen, es ist mit Maßen, dass Gott sein Volk züchtigt. Und er züchtigt es, damit es gerettet wird. Gottes Blick ist immer auf die Vollendung. Er möchte, wie am Anfang dieser Versammlung mitgeteilt wurde, er möchte uns zur Reife bringen. Und dafür benutzt er verschiedene Situationen. Menschen kann er benutzen. Situationen kann er benutzen. Umstände in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, an der Arbeit. Aber es gibt so viele wunderbare Situationen, die Gott vorbereitet hat, um uns zu retten durch sein Gericht. Und wenn wir das ergreifen und lernen, es ist nicht über die Maßen. Es ist immer ertragbar, weil mit der Versuchung oder der Prüfung kommt der Ausweg. Und der Ausweg ist Christus als alle Opfer. Das ist unser Ausweg. Wir haben so eine wunderbare Gelegenheit. 5 bis 6 wunderbare Opfer, die wir anwenden können, um den Ausweg aus der Versuchung, Züchtigung oder Gericht des Herrn zu nehmen, um dann selber gerettet zu werden. Und am Ende als Ergebnis flieht den Götzendienst. Das ist das gute Ergebnis. Wie in Jesaja hat er gesagt, sie werden gerettet und das wird die Frucht sein, sie werden keinen Götzendienst mehr treiben. Natürlich heute Götzendienst, wir meinen nicht, dass wir irgendwo eine Statue hinstellen, das ist nicht der Götzendienst. Aber Götzendienst im Neuen Bund oder überhaupt bei unserer Zeit heute ist sehr weit. Tyros ist ein Götzendienst. Wenn wir in Tyros das Kommerzielle lieben, dann sind wir dem Götzendienst verfallen. Habsucht. Kommt aus Tyros. Es gibt viele andere Beispiele. Götze ist einer, der Gott ersetzt. Alles, was Gott ersetzt in meinem Leben, das muss ich wegschaffen. Wenn irgendwas da ist, was den ersten Platz einnehmen will, ersetzen will, obwohl Christus der erste Platz ist und sein soll, dann ist ein Götze da und den müssen wir wegschaffen. Und den müssen wir wegtun. Und dafür benutzt der Herr oft Umstände, Gericht, verschiedenartige Situationen, um uns zu retten. Aber lob den Herrn. Sein Ziel ist es, uns zur vollen Reife zu bringen. Amen. Am Ende nicht vergessen, das vierte Lied oder die vierte Strophe von dem langen Lied bringt feurige Weine hervor. Amen. Es bringt Frucht hervor, die Gott genießen kann. Gott möchte diesen Wein haben. Er möchte ihn genießen. Er möchte solch eine Frucht von uns heute bekommen.
Amen.
So, ich danke dem Herrn sehr, dass wir diese ganze Konferenz, obwohl wir über Gericht geredet haben, es ist zu unserer Errettung für den Genuss des Vaters. Gottes Liebe ist dabei so stark. Er möchte uns ziehen und uns zeigen, das Gericht wird dich zur Vollendung bringen. wir heute bereit sind, die Dinge zu richten, mit dem Herrn zusammenzuarbeiten, dann werden wir dem Zorn entrinnen, der kommt, und auf der anderen Seite Gott die Frucht bringen, die er haben möchte. So, es ist sehr gut, dieses Wort noch einmal vor dem Herrn zu belegen. Wir haben eine umfassende Gliederung, umfassend vielleicht nicht, aber eine Gliederung gemacht, damit wir dieses Wort mit nach Hause nehmen können und nochmal hineinzugehen und den Herrn darin zu erfahren. Es ist so wunderbar, dass Gott uns solch eine Grundlage gegeben hat. Ja, lass uns weiter darüber in den nächsten Tagen und Wochen Gemeinschaft haben.